Das Thema, das ja alle Bibelarbeiten zusammenbindet, liebe Geschwister, heißt Lichtgeschichten der Bibel, biblische Lichtgeschichten. Und das Johannesevangelium, das heute für uns eine Schneise auftun will, ist ja insgesamt eine Lichtgeschichte. Schon im Kapitel 1 fängt es an: Er war das wahrhaftige Licht, das die Welt erleuchtet. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Da ist wieder diese unglaubliche, strahlende Herrlichkeit Gottes, vor der Jesaja zusammengebrochen ist. Weh mir, ich vergehe. Die Herrlichkeit Gottes. Und nun sagt der Johannes als Zeuge: Wir sahen die Herrlichkeit mit der tröstlichen Lichtseite, mit der Lichtseite voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen nicht mehr das Schreckende dieser Herrlichkeit. Aber nun durchzieht dieses Thema, das müsste sich einprägen, wenn Sie das Johannesevangelium lesen, das ganze Johannesevangelium. Schon gleich am Anfang die Geschichte von der Hochzeit von Kana, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Es ist das Licht aufgegangen, zwar haben es die anderen Hochzeitsgäste gar nicht begriffen, aber seine Jünger glaubten an ihn, sie sahen die Herrlichkeit. Und das geht durch bis zum Kapitel 20, wenn Sie einmal freundlicherweise aufschlagen in Ihren Bibelausgaben, Johannes 20. Da schließt eigentlich mit Kapitel 20 das Johannesevangelium ab, mit den Versen 30 und 31 im Kapitel 20. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Niemand hat Gott je gesehen, so heißt es Kapitel 1. Aber der in des Vaters Schoß ist, hat es uns verkündigt. Er hat uns etwas von der Herrlichkeit Gottes gebracht. Also ihr sollt glauben, dass Jesus dieser Sohn Gottes voll Herrlichkeit des Vaters ist, damit ihr durch ihn das Leben habt in seinem Namen. Ganz zentral wichtiges Wort. Der junge August Hermann Franke, später der Gründer des Waisenhauses in Halle, Begründer der ersten evangelischen Mission in Deutschland, Reformer des Schulwesens in Preußen, Gründer der ersten Bibelanstalt, Kanzleinische Bibelanstalt, ist als junger Vikar durch dieses Wort zum Glauben gekommen. Er wollte drüber predigen, erstens, zweitens, drittens. Und dann hat ihn die Frage überfallen: Habe ich denn durch Jesus wirklich das Leben? Was wäre denn in meinem Leben anders, wenn es Jesus nicht gäbe? Gut, dann wäre ich vielleicht Hindu oder Moslem. Und ich wäre nicht Pfarrer, aber dann wäre ich vielleicht Lehrer, weil mich Menschen interessieren. Würde ich meine Zeit anders einteilen, mein Geld anders einteilen? Was ist eigentlich durch Jesus in meinem Leben anders? Wir sollen doch durch Jesus das Leben halten, dass Jesus das Leben gestaltet, prägt, durchdringt. Und da ist er in Zweifel geraten: Mache ich mir nicht in meinem Christlichkeit was vor? Ist es nicht alles bloß scheinheilig, bloß Schale? Bis er in der Verzweiflung gerufen hat: Herr Jesus, wenn es dich gibt, erweise dich mir. Und da hat er die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Leben gespürt. Er sagt, wie wenn eine Hand sich dreht, war mir plötzlich bewusst, Jesus ist da und durch ihn kann man das Leben haben. Und ab diesem Augenblick war sein Leben wie ein Vulkan voll neuer Kraft. Also ein ganz zentrales Wort. Und eigentlich hat Apostel Johannes gedacht, jetzt mache ich Schluss, Amen, Punkt. Es gibt zwar noch viel mehr zu berichten, aber das Wichtigste ist euch gesagt von der Herrlichkeit Gottes, die wir in Jesus sehen, erkennen, erleben können. Und dann muss es ihm offenbar bewusst geworden sein, ich muss doch noch eine Geschichte berichten, damit es ganz klar wird, wie das ist mit der Herrlichkeit Gottes, mit diesem Licht aus der Welt Gottes. Und da wird er das 21. Kapitel beschrieben. Danach, vorher hat er gesagt, es genügt, diese alle sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr ein Leben habt, Punkt. Und danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, also wieder das Stichwort offenbaren. In der Bibel hat jedes Wörtlein, jede Vokabel eine Bedeutung. Im Johannes-Evangelium geht es vom Kapitel 1 an zu, er offenbarte seine Herrlichkeit. Wenn Offenbarung ist, da geht plötzlich unser Blick weit auf. Es wird hell, es wird klar. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus. Jetzt muss ich schon innehalten. Mit dem war es doch vorbei. Jesus hat doch klar gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Da will ich bekennen, der gehört zu mir, Vater. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor den Menschen. Da will ich auch sagen, Vater, der gehört nicht zu mir. Genügt nicht, Herr Herr zu sagen, sondern ob du wirklich zu mir gehörst. Und jetzt plötzlich berichtet Johannes, es waren beieinander Simon Petrus, der Sohn des Johannes, Barjona. Von ihm wird gleich am Anfang des Johannesevangeliums berichtet, sein Bruder Andreas findet seinen Bruder Simon und sagt, wir haben den gefunden, von dem bei Gesetz und Propheten berichtet ist, Jesus von Nazareth. Und als der Simon sich von seinem Bruder Andreas zu Jesus führen lässt, sagt Jesus, von jetzt an sollst du nicht mehr Simon heißen. Kennen Sie die Geschichte? Sondern jetzt heißt du Kephas, Felsenmann. Unüberwindlicher Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will, so berichten es die anderen Evangelien. Und wie ist jetzt? Ist er wieder zurückgerutscht? Degradiert? War plötzlich der Simon bloß noch da, nicht der Kephas. Wie geht's jetzt weiter? Nimmst du mich noch einmal an? Gibt's ein Lied in unserem Gesangbuch. Der Vater des Religionsphilosophen Søren Kierkegaard in Dänemark hat als Hütejunge in einem schrecklichen Gewitter, in dem er nicht mehr aus- und ein wusste, Gott verflucht. Und lebenslang hat er den Eindruck gehabt, jetzt ist aus mit mir. Ich kann mich nicht mehr auf Gott berufen. Und sein Sohn hat lebenslang damit gerungen, warum hat meinem Vater niemand gesagt, dass die Güte des Herrn Jesus, die Herrlichkeit des Herrn Jesus so groß ist, dass er sich selbst überbietet. Dass selbst dort, wo er sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen, dass Jesus das überbietet und noch einmal anfängt mit einem, der eigentlich kein Recht mehr hat, zu Jesus zu gehören. Nimmst du mich noch einmal an? Schon mit dem Stichwort, es waren beieinander Simon, ist diese Spannung in der Geschichte. Hört die Herrlichkeit Gottes voll Gnade auch einmal auf oder ist die begrenzt, die Gnade? Es waren also beieinander Simon, wir werden davon hören. Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird. Von ihm wissen wir auch, gerade durch das Johannesevangelium, dass er das der war, der gesagt hat, ist ganz technisch, biologisch unmöglich, dass einer vom Tod zurückkommt. Vielleicht hat er auch theologisch tiefer gegründet und gesagt, das wäre ja peinlich, wenn der zurückkommen würde mit den Nägelmalen, mit der Seitenwunde, das hätten wir ja blamiert. Wenn der zurückgekommen wäre als der große Heiler, als der große Prediger, aber als einer, der gescheitert ist, als Krüppel sozusagen. Wenn die Jünger, wir haben ihn erkannt an den Wundmalen, das kann doch nicht sein. Und dann erscheint extra für ihn den Zweifler der Herr Jesus als Auferstandener. Speziell für Thomas. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Sag, komm. Aber bevor noch der Thomas überhaupt seine Hand in die Nägelmale legt, seine Hand auf die Seitenwunde des Herrn Jesus, ruft er, mein Herr, mein Gott, das ist ja Gottes Herrlichkeit, Gottes Vollkommenheit, Gottes Glanz, Gottes Perfektion. Der hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, noch im gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Waren beieinander Simon Petrus, der ehemalige Felsenmann, und der Zweifler Thomas und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen, jetzt ist er wieder zurück. Der Nachfolger des Herrn Jesus, über dem Jesus gesagt hat, ihr werdet regieren, sitzen auf den 12 Stühlen und das neue Volk Israel repräsentieren. Jetzt ist er wieder am Ausgangspunkt, der Fischer vom See Genezareth. Vielleicht kriegen wir ein paar Karpfen. Und sie sprachen, wir gehen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es Nacht war, wie damals, 3 Jahre zuvor, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, und nichts gefangen. War der Petrus degradiert wieder bis zum Nullpunkt? War alles aus, die 3 Jahre mit Jesus. Was uns da oft bewegt mit denen, die mit uns in den Chören waren, Posaunenchor, die Mitarbeiter in der Jugendarbeit waren. Gibt es das, dass man verworfen wird, was uns bewegt um Kinder und Enkel? Gibt es das, dass man wieder abgeschoben wird? Dieser Nacht fingen sie nichts. Petrus hätte ja sagen können, also der Jesus hat dafür gesorgt, damals im See Genezareth, dass unsere Netze voll waren. Es muss doch irgendwo noch klappen. Nein, sie fingen nichts. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Noch nicht mal eine Sardine kommt da ohne Jesus. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, begriffen nicht, dass es Jesus war. Also das ist eine biblische Lichtgeschichte. Wie es Licht wurde, aber die Jünger haben noch gar nichts begriffen davon. Sie, die 3 Jahre mit Jesus zusammen waren. Kennen Sie das? Sie wollen Jesus gehören, ihn lieben, sie erwarten etwas von ihm und kommen leer heim von Freizeiten, leer von Gottesdiensten, leer vom Bibellesen. Sie fingen nichts. Und Jesus war so nahe. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten zu ihm: Nein. Stellen Sie sich vor, diese Fischer, die ganze Nacht waren sie draußen auf dem See Genezareth, hungrig, nichts zu essen, kein Frühstück, leerer Magen, müde, durchfroren, enttäuscht. Muss ich das mal vorstellen, wie die armselig vor Jesus standen und die Augen waren gehalten, da sie noch nicht mal begriffen haben, dass unser lieber Herr Jesus, unser Heiland. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Der Jesus. Das ist ja wie vor 3 Jahren, als dieser Jesus von Nazareth uns geboten hat: Werft das Netz zur Rechten des Schiffes, dann werdet ihr eine Menge Fische ziehen. Das ist der Herr. Wenn er da ist, muss nichts vergeblich bleiben. Apostel Paulus hat es am Schluss von 1. Korinther 15 so formuliert: Seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, solange Jesus da ist, nicht umsonst ist, solange Jesus da ist, kein Schlag ins Wasser ist, solange Jesus da ist. Das ist ja nicht eine Behauptung. Der Apostel Paulus sagt: Weil ihr wisst, Erfahrungen von der ersten Christenheit angefangen, als 1949 nach 100 Jahren Missionsarbeit in China die letzten Missionare China verlassen mussten, hat man mit 1 bis 2 Millionen getaufter Christen gerechnet. Das war das Ergebnis von 100 Jahren hingebungsvoller Missionsarbeit. Und die sind in den Konzentrationslagern, Umerziehungslagern der Kommunisten gelandet. Und heute, auch ohne Missionare, erst vor 14 Tagen hat es Professor Welker berichtet, er kam von China zurück. Wir rechnen gewiss mit 100 Millionen Christen. Und er kam zurück von den Hochschulen in China, die nach wie vor von kommunistischen Kadern beherrscht werden. Aber er sagt, es ist eine Frage nach Jesus da, nach Bibel, nach Menschen, die mit ihnen beten können. Nicht vergeblich, solange Jesus da ist, weil kein Missionar mehr da ist. Kein Schlag ins Wasser. Es ist der Herr. Bei uns in Korntal, da darf ich ja meinen Ruhestand verbringen mit meiner Frau, haben wir eine Art Heldenfriedhof, unser alter Friedhof. Geschwister Zimmermann wohnen ganz auch in der Nähe. Eine Fülle von Missionaren, von Samuel Hebig angefangen, sind dort bestattet. Auch Johannes Rebmann war der erste Weise, der den Kilimanjaro entdeckt hat. Und Dr. Ludwig Krapf, der hat Mount Kenia als erster Weiser gesehen. Aber sie wollten nicht geografische Entdeckungen machen, obwohl der Alexander von Humboldt gejauchzt hat wie ein Kind an Weihnachten, als er gehört hat, dass es Schneeberge, Sechstausender gibt unter dem Äquator. Nein, sie wollten den Oromos oder Galas das Evangelium bringen und haben gesagt, wenn einmal Jesus die Oromos gewinnt, jenen großen Stamm in Ostafrika, dann geht's mit dem Evangelium, mit dem Glauben sprungschnell vorwärts. Aber in 5 Jahrzehnten konnte Ludwig Krapf nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Und Rebmann einen Verkrüppelten, ausgestoßen von seinem Stamm. Als sie todwund, Rebmann erblindet, nach Korntal kamen, hatten sie den Eindruck, es war alles umsonst, die Übersetzungsarbeit der Bibeln ins Amharische im Hochland von Äthiopien, die 5000 Bibeln, die wir verteilt haben, Makulatur weg, vergessen, umsonst. Und heute ist in Äthiopien eine lebendige Kirche, zwei Kirchen, die Kalle-Hewat-Kirche und die Mekane-Jesus-Kirche. Und ein schwedischer Forscher hat nachgewiesen, diese ersten Bibeln von Krapf verteilt, sind der Sauerteig gewesen, dass diese Erweckung entstehen konnte, 80, 100 Jahre später. Und in Ostafrika, in der Kathedrale von Nairobi, ist neben dem Bild des Gekreuzigten, sind zwei Farbfenster, eins für Johannes Rebmann, eins für Ludwig Krapf. Und die Afrikaner sagen, das sind unsere Väter. Ja, die haben doch gar niemand getauft. Aber der Herr Jesus hat angeknüpft. Ja, wo ich euch sagen müsste, war überhaupt nichts da, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nichts muss umsonst sein, wenn Jesus da ist. Ist teuer. Als es morgen war, stand Jesus am Ufer, sprach, werf das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und sie warfen es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Also zwei Bereiche, in denen es hell wurde. Einmal, es war der Morgen, als Petrus begriffen hat, wir werden gleich noch mehr davon hören, sogar bei mir will der Herr Jesus nochmal anknüpfen, sogar bei mir. Es war der Morgen, da die Christenheit begriffen hat, solange Jesus da ist, darf, muss nichts umsonst sein, nichts vergeblich. Wir machen weiter bei Vers 7. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Normale Auffassung ist, auch wenn sie mit ihrem Verständnis, klarem Kopf das lesen, heißt, der Petrus als Kraulschwimmer hat sie ins Wasser geworfen, wollte ganz rasch bei Jesus sein. Die anderen aber kamen mit dem Boot nach. Ich frage mich immer, ob es nicht auch so gewesen sein könnte, dass der Petrus gesagt hat, liebe Zeit, dem möchte ich nicht begegnen. Und dann ging er auf der anderen Seite vom Boot über Bord. Da möchte ich nicht dabei sein, wenn ihr mit dem Boot zu Jesus kommt. Könnte ja sein. Es gibt manche Dinge, die wir in der Bibel nicht wissen, aber wir müssen es mal vorstellen. Er warf das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus, jetzt ist er wieder da, stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Viele Ausleger haben gesagt, damals hat man mit 153 Großvölkern gerechnet, symbolisch gemeint, dass die Kirche mit ihrem Netz alle Völkerscharen einsammeln darf. Ich weiß nicht. Ich habe in meiner Jugend einen Ausleger erlebt, der hat so ausgelegt. Die anderen Jünger waren bei Jesus, dass du da bist und dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Und der Petrus ist zum Netz hinunter und hat Fische gezählt. Er hat sich nicht in die Nähe des Herrn Jesus gewagt. Könnte ja auch sein. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische, wie ein Abendmahl. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und jetzt geht's wieder um den Petrus. Als nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Barjona, Sohn des Johannes, also nicht mehr der Ehrenname Kephas, sondern da kommst du her, das bist du eigentlich. Nicht mehr der Ehrenname soll dich bezeichnen, den ich dir verliehen habe, sondern du bist der Sohn vom Johannes, gell? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Petrus spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer, meine armen, in der Gefahr befindlichen Lämmer, in der Gefahr wegzulaufen, die dummen kleinen Lämmer, weide meine Lämmer. Johannes 10, Jesus der Hirte. Und jetzt gibt er dem Petrus den Auftrag, weide du meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Also vorher hat es geheißen, hast du mich lieber, komparativ. Und Petrus sagt, du weißt, dass ich lieb habe. Und da knüpft Jesus an, hast du mich wirklich lieb? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er preisen würde, Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Das große, begnadigende Wort, das Jesus einst zu dem Fischer Simon am See Genezareth gesagt hat. Hopisomu, akolutesomoi, komm. Wort des Evangeliums, komm doch, komm doch. Ihr mühseligen und belagen, komm doch. Zu mir. Das Entscheidende, wie Jesus sogar noch den mit ihm am Kreuz verurteilten, hingerichteten Verbrecher gesagt, du wirst mit mir in der Welt Gottes im Paradies sein. Komm. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen. Und jetzt überbietet sich Jesus noch einmal. Komm. Genau dich will ich haben. Unter einer Bedingung. Hast du mich lieb? Jesus hätte ja moralisch kommen können, hätte sagen können, Petrus, wir müssen wörtlein miteinander reden. Tut dir es eigentlich überhaupt nicht leid, was passiert ist? Und Petrus wäre erstarrt und hätte kein Wort wahrscheinlich rausgebracht. Oder Jesus hätte pädagogisch fragen können. Was meinst du, wie kannst du diese dumme Geschichte wieder gut machen? Hast du was überlegt? Stattdessen, Sie müssen mal merken, was das für eine merkwürdige Frage ist. Hast du mich lieb? Der Jesus legt bei seinen Nachfolgern nicht Wert darauf, was sie leisten. Heute wird in unserer Zeit wirds Christentum, um es akzeptabel zu machen, in Augen der Öffentlichkeit gesagt, wir haben moralische Werte. Wir können dazu helfen, dass wieder Ethik in unser Volk einzieht. Wir haben Aspekte, wir haben eine große Geschichte. Nein, der Glaube an Jesus besteht in nichts anderem, nicht in großer Moral, nicht in großen Theorien, in gewaltigen Theologien, einer gewaltigen Philosophie, sondern ein paar arme Leute, die nichts anderes sagen können, als ich hab dich lieb, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Ich habe auf meinem Nachttisch die Bibel, die meine Mutter benutzt hat. Ich bin eigentlich erst drauf gestoßen, dass so hinten im Umschlagblatt meine Mutter nach dem Sterben meines Vaters, mein Vater ist verhältnismäßig früh gestorben, hingeschrieben hat, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Das ist ein Gedicht von Gerock. Wenn das schon unter Eheleuten so ist, dass darin Liebe besteht, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Und in der Ehe meiner Eltern gab es manche Spannungen. Die waren sehr unterschiedlich, war bereichernd, manchmal spannungsvoll. Aber ich kann nicht mehr ohne dich leben. Gibt doch nichts Schöneres, als wenn so gestern Abend meine Frau am Telefon sagt, wann kommst du heim? Gell? Man gehört zusammen, das ist Liebe. Nicht das Turteln, das heute so beschrieben wird, diese Emotion, das ist alles nicht das, dieses Betätscheln. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen komisch eingestellt, dass es immer mehr üblich wird, nicht bloß bei Gorbatschow und Jelzin, Küsschen, Küsschen, Wange, Wange, sondern dass das allmählich in der Christenheit auch um sich greift. Aber da bin ich vielleicht komisch gewickelt, aber Liebe besteht in was ganz anderem. Ich kann nicht ohne dich leben. Petrus, hast du mich lieb? Ist dir das wichtig, zu mir zu gehören? Dass das unserem Herrn Jesus wichtig ist, das Liebhaben, dass das nicht mehr Äußerlichkeit ist, werden Sie merken, wie oft auch gerade im Johannesevangelium Worte des Herrn Jesus zitiert werden, Wer mich liebt, den wird auch mein Vater lieben. Was, Herr Jesus, dich lieb haben? Wie soll man das machen? Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier. Ehret, liebet, lobet ihn. Wie macht man das? Nichts machen, sondern bloß wissen, keinen Tag, Herr Jesus, möchte ich auf dich verzichten. Ich brauche dich. Brauche deine Bewahrung, dass ich nicht eigene Dummheiten mache. Herr Jesus, wenn ich je in die Welt Gottes kommen soll, das kannst bloß du fertig bringen. Ich gehe oft die falschen Wege. Mein Leben ist unvollkommen, aber ich verlasse mich auf dich, dass du sagst, komm, folge mir nach. Die Liebe, die der Herr Jesus uns so wichtig macht, ist die einzige Grundlage, das einzige Wesen unseres Glaubens. Und vielleicht ist das Schönste, aber ich möchte ja nichts hineinlesen, aber ich höre immer wieder heraus, da im Vers 17, Petrus wurde traurig, weil Jesus zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich höre heraus, dass der Petrus sagen will, Herr, ich verstehe mich doch selber nicht mehr recht, warum das passiert ist, dass ich dich verleugne. Ich wollte es doch gar nicht. Ich bin mir auch nicht klar, ob ich wirklich an dich glaube, ob ich dich wirklich lieb habe, aber du weißt es. Dass man selbst die Gewissheit unseres Glaubens dem Herrn Jesus überlässt. Und nicht fragt, wie es bei mir innen drin aussieht. Da ist ein Durcheinander von Gefühlen und von Wissen und Eindrücken. Habe ich es bloß getan, weil meine Mutter mich gelehrt hat, an Jesus zu glauben, weil die Großmutter biblische Geschichten erzählte, weil ich einen guten Stadtmissionar hatte, einen guten theologischen Lehrer. Liebe ich dich wirklich oder ist das bloß Gewohnheit? Man kann ja schon durcheinander kommen, wenn manche Leute sagen, ja, wenn du in Indien geboren wärst, wärst du vielleicht ein Hindu. Ich weiß nicht, Herr Jesus, ob ich dich wirklich lieb habe oder was Gewohnheit ist, aber du weißt alle Dinge. Dass wir selbst die Frage der Gewissheit unseres Glaubens ihm anbefehlen. Du hast mich gerufen, Herr. Und jetzt möchte ich einfach bloß dir gehören und keinen Tag mehr ohne dich leben. Selbst wenn das wahr wird, was Jesus im Vers 18 wird berichtet, dem Petrus gesagt hat, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dass da Jesus dabei ist. Ich habe mir an meinen Rand meiner Bibel ein paar Daten geschrieben. Es waren immer Daten, wo die Ärzte sagten, können ja zwar versuchen, aber nicht viel Hoffnung, dass Jesus dann dabei ist, wenn menschlich gesprochen keine Hoffnung für uns mehr da ist. Wenn wir dorthin geführt werden, wo wir eigentlich nicht wollen. Jesus, ich habe dich lieb und ich brauche dich auch dann, wenn ich selber gar nichts mehr tun kann, um mein Leben zu retten, wenn ich dorthin geführt werde, wo ich nicht will. Als einmal bei uns in Schorndorf im Gemeindehaus der neue, schöne Flügel eingeweiht wurde, unser Kirchenmusikdirektor hat einen so teuren Flügel bestellt, dass wir jahrelang abzahlen mussten. Aber dann hat er gesagt, also zur Einweihung soll die Dora Metzger als Pianistin kommen. Eine Christenfrau aus Cannstatt, Konzertpianistin. Und hat ein herrliches Konzert gespielt auf dem Flügel. Und als dann der Applaus nicht enden wollte und sie eine Zugabe machte, hat sie ganz schlicht gesagt, wohl mir, dass ich Jesum habe. Dieses herrliche Vorspiel von Bach. Aber ihr war es ein Bekenntnis, wohl mir, dass ich Jesum habe. Und ich denke immer noch schöner, dieser Satz kann überboten werden. Wohl mir, dass Jesus mich hat. Herr, du weißt alle Dinge. Du sagst, folge mir nach. Doch nicht mein Entschluss. Der Petrus hat gemerkt, wie wenig tragfähig seine eigenen Entschlüsse sind, das wahr geworden ist. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dermal einst bekehrst, so stärke deine Brüder, Geschwister. Wohl mir, dass Jesus mich hat. Da ist Licht geworden für den Petrus, dass Jesus auch anknüpft bei Menschen, die eigentlich normalerweise nicht mehr zu Jesus gehören dürften. Da ist Licht geworden für Menschen, die gefragt haben, ob nicht alles vergeblich ist. Nein, nicht vergeblich im Herrn. Und ist hell geworden für ein paar Jünger, die begriffen haben, nach all den vielen Jüngerunterweisungen. Es kommt bloß noch darauf an, dass ich den lieb habe, der mehrfach gesagt hat, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Auch Sohn Petrus, ich will, nicht wir. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen, auch den Petrus. Verstehen Sie, das ist eine Lichtgeschichte der Bibel. Dass plötzlich ein paar schwachen Nachfolgern Jesu, die meinten, sie seien wieder am Nullpunkt, klar wurde, was das bedeutet, wenn Jesus etwas will. Ich will euch zu mir ziehen. Vater, ich will, dass die bei mir seien, einschließlich Thomas der Zweifler, einschließlich Petrus der Verleugner. Die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Herr Jesus, das gilt doch auch uns, dass du das willst. Und in diesem Wollen wollen wir uns bergen und wollen es gelten lassen für uns, dass das in den Tagen, die du uns hier gewährst und bis in die Ewigkeit hinein gilt. Du weißt alle Dinge. Du weißt um unsere Schwachheit, unsere Wankelmut. Aber jetzt wollen wir uns dir anbefehlen, dass die Freude in unser Leben kommt. Wohl mir, dass du mich hast, wohl mir. Lass es so Licht werden, offenbare so deine Herrlichkeit an uns. Amen.